Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive. Ja, und wie letzte Woche schon angekündigt, es ist ein bisschen chaotisch. Auch diese Woche bin ich einsam und alleine, zumindest bei der Review. Und einsam und alleine heißt, naja, News haben wir keiner. Und es macht nicht viel Sinn, tatsächlich jetzt auch noch über einen Roundup zu reden. Ich werde also gleich direkt mit der Review starten. Und dann darf ich gleich einen Gast zu unserem Spiel gegen die Rams begrüßen. Das übrigens, ne, ihr wisst es ja, ein Monday Night Game ist. Beziehungsweise ein Tuesday Night Game, wie auch immer. Ja, das ist das letztendlich, worum es heute gehen wird. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit der Review der Niederlage gegen die Buffalo Bills. Und vorab geschickt, ich habe in der Preview mit David damals getippt, dass wir eine richtige Packung bekommen, dass wir haushoch verlieren. Das sollte ich öfters tun, denn es war knapp, so knapp wie selten gegen die Buffalo Bills. Ja, und was wollte ich sagen? Wir haben zum zweiten Mal hintereinander durch ein Field Goal im letzten Play verloren. Aber was bleibt zurück? Es war denkbar knapp. Und wenn wir dann sehen, Tua ist besser geworden. Er hat so ein bisschen noch den Rost abgeschüttelt, aber das war schon relativ deutlich hoch. Er hat 25 von 28 Pässen an den Mann gebracht, also eine Completion Rate von 89%, 231 Yards, 2 Touchdowns. Hinzu kommen noch 3 Rushing Yards, aber er ist nun mal nicht der Rusher. Aber er hat damit immerhin ein wichtiges Force Down spät im Spiel noch geholt. Ein Passer Rating von fast 125, 124,9. Also muss man sagen, Tua hat ein gutes Spiel gemacht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das sollte uns grundsätzlich Hoffnung machen. Übel ist es leider, wenn ich mir die Defense angucke. Also die Defense hat wieder wenig Druck gemacht. Immerhin hat Chop Robinson seinen ersten NFL-Sack gemacht. Das war übrigens auch sein einziger Tackle, den er gemacht hat. Und das finde ich dann auch wiederum irgendwie bezeichnend, aber wir wollen nicht zu undankbar sein. Chop Robinson hat zumindest einen Tackle gemacht, aber in den entscheidenden Momenten konnten wir die Buffalo Bills nicht stoppen. Und das ist ein bisschen das, was ich gesagt habe. Entschuldigt bitte den Verfall in den niederrheinischen Dialekt mit Bissel. Wenn wir Highscoring sind, dann können wir tatsächlich im Moment nicht mithalten, weil so gut ist unsere Offense auch nicht. Wir müssen die Defense an einigen Stellen stoppen. Das ist uns zu Beginn des Spiels gelungen, zum Ende aber gar nicht mehr. Und da kommt natürlich dann zu, dass im letzten Drive die Flagge kommt, die John Poyer verursacht hat, und zwar vollkommen zu Recht. Übrigens ein ehemaliger Buffalo Bills-Spieler. Bis jetzt finde ich ihn auch nicht besonders gut. John Poyer, also keine besonders gute Verpflichtung, aber trotzdem, es war halt Helmet to Helmet. Das ist auf jeden Fall ganz klar, das wird immer eine Flagge geben, komme was wolle. Und so hat uns die Situation das Spiel gekostet. Wenn ich mir dann Raheem Mostert's Fumble wiederum angucke, der uns ja auch Punkte gekostet hat, der hat in der zweiten Halbzeit tatsächlich dann noch das Momentum gedreht. Hey, ist Ball Security bei uns wieder ein Thema? Das ist die große Frage, die ich mir danach tatsächlich stellen muss. Es ist ja nicht das erste Mal, wenn ich dran denke, gegen die Arizona Cardinals, wie es da mit Fumbles aussah. Tatsächlich ist es jetzt so, nach dem Spiel muss man sagen, die Defense ist schlecht, die Offense ist gut. Die Defense hat die Ausrede mit den Verletzungen. Die Offense ist besser geworden. Das heißt tatsächlich, und ihr wisst alle, ich bin nicht der Tua-Fan, aber wir brauchen Tua, um unser System zu spielen. Ohne Tua wird unser System nicht funktionieren. So, und die Defense, wenn wir aber auch weiterhin so viele Punkte bekommen, wird irgendwann die O-Line immer wieder uns daran hindern, jeden Drive zu absoluten Superpunkten zu machen. Und wir werden dann immer hinten liegen. Das ist so das Hauptproblem. Wir müssen unsere Defense in den Griff kriegen. Und da ist Anthony Weaver halt eben dafür verantwortlich. Die Defense hat ja in der ersten Halbzeit gut gespielt. Allen blieb in der Pocket. Sie mussten Plays, die Bills mussten Plays machen, die sie nicht wollten. Ich meine, Allen hat 7 Yards bei 2 Plays gemacht. Wenn man überlegt, wie viel er sonst scrambled, ist das schon gut. Aber immer wenn wir einen Stop brauchten, hat die Defense nicht geliefert. Ja? Oder halt eben sowas wie Poyer und er hält den Drive der Bills damit am Leben. Was eigentlich absolut unnötig war. Weiterhin positiv, eins muss man sagen, Devin Achane, der Kerl ist eine absolute Waffe. Es waren zwar nur 63 Yards für 5,3 Yards per Carry, aber 8 Receptions, weitere 58 Yards, 2 Touchdowns. Wow. Also da muss man sagen, da haben wir tatsächlich ein absolutes Juwel da letzte Saison gedraftet. Was weiterhin positiv aufgefallen ist, Tyreek Hill. Tatsächlich, er fängt wieder, er arbeitet wieder. Immerhin hat er 4 Catches bei 5 Targets für 80 Yards gehabt. Damit hat er die meisten Yards aller Receiver noch vor Devin Achane, vor Jonnu Smith, vor auch Jalen Waddle, der tatsächlich 2 Receptions für insgesamt minus 4 Yards, aber immerhin einen Touchdown hat. Vor, man halte sich fest, Odell Beckham Jr. 3 Targets, 3 Receptions, 15 Yards. Das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Also die Offense macht einem da tatsächlich Hoffnung. Ich habe das ganze Spiel über Hoffnung gehabt, aber wir waren nie weit genug weg, um zu sagen von wegen, dass wir das Spiel sicher gewinnen. Und wie gesagt, da fehlt dann die Defense. Die wird auch so schnell nicht besser werden. Darüber haben wir schon lang und breit gesprochen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sonst noch groß dazu sagen soll. Klar ist auf jeden Fall eins. Nach dieser Niederlage ist die Division weg. Und mit den, ja, mit dem Record, den wir haben, brauchen wir uns auch keine Hoffnung auf die Playoffs zu machen. Das steht leider in meinen Augen auch fest. The Athletic gibt uns immerhin noch 20% die Playoffs zu schaffen. Naja, zum Beispiel die Titans, die stehen auch 2-6 und die haben den Head-to-Head-Tiebreaker gegenüber uns. Die Jets stehen jetzt 3-6. Da gibt es mehrere Teams mit 4-5. Die Broncos stehen 5-4. Die würden im Moment den 7. Spot haben. Wir sind näher an den Raiders, Patriots und Browns dran, als daran die Playoffs zu machen. Und unser Schedule sieht jetzt nicht unbedingt gut aus. Also von daher ist meine feste Überzeugung, dass wir uns über die Playoffs in dieser Saison keine Gedanken mehr machen sollen. Allerdings waren wir in dieser Saison in meinen Augen noch all-in. Und das werden wir nächste Saison nicht mehr sein. Tatsächlich nicht. Wir werden tendenziell in meinen Augen eher deutlich schlechter werden. Und Stand jetzt würden wir laut Tankerton an Platz 8 draften. Und die Frage ist, was sollen wir an Platz 8 tun? Wir sind, erstmal ist die Quarterback-Klasse dieses Jahr angeblich nicht so gut. Wir sind auch nicht in der Position, um weiß Gott wie hoch zu springen und Quarterback zu holen. Ich weiß noch nicht, wie es bei den O-Linern aussieht. Oder einigen anderen Positionen. Also eventuell Cornerback wäre tatsächlich nochmal was, über das man überlegen kann. Pass Rush, wenn wir Bradley Chubb abgeben. Wir wissen nicht, in welchem Zustand Jalen Phillips zurückkommt. Also wir haben tatsächlich nächste Saison viele, viele Baustellen. Receiver brauchen wir noch nicht, aber irgendwann wird auch Tyreek Hill weiter nachlassen. Ja, und dann haben wir einen Pick in den Top 10. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Was sollen wir dementsprechend holen? Also ich glaube, wir müssen uns eher damit beschäftigen, jetzt mit dem Draft, als mit den Playoffs. Das ist, ja, ich will nicht sagen Tatsache, aber das ist die Richtung, in die es jetzt gehen muss. Und ich will euch, Thilo hat letztes Mal, als er alleine aufgenommen hat, schon gesagt, ich will euch jetzt gar nicht groß mit irgendwelchen langweiligen Monologen quälen, sondern vielmehr hoffe ich, dass unser Gast jetzt gleich da ist und will ihn dann direkt mal begrüßen. Also gleich geht's weiter. So, und wie angekündigt bin ich hier auch mit dem Rune. Hallo Rune.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne geschehen, Rune. Den Kontakt hat Tobi besorgt, der heute leider nicht konnte. Ich nehme an, du bist kein 49ers-Fan oder so?
Ah, ich weiß nicht, wie kommst denn du darauf? Nein, keine Ahnung, tatsächlich.
Du bist Rams-Fan, richtig?
Ja, genau, ich bin großer Rams-Fan, seit ich mit Football eigentlich so ein bisschen in Berührung gekommen bin und mich damit intensiver befasst habe, schlägt mein Herz für die Franchise aus, mittlerweile LA. Und ja, ich glaube, wir haben ein Spiel, das wir jetzt gleich bequatschen dürfen.
Ja, aber erstmal würde ich dich gerne noch fragen, inwiefern, was hast du denn mit den Rams zu tun? Soweit ich weiß, ihr habt einen Podcast, habt ihr auch einen Fanclub, wo findet man euch, was macht ihr so?
Ja, tatsächlich haben wir einen Fanclub, den Rams Germany e.V., den gibt's seit 2021, bin ich Gründungsmitglied und erster Vorstand bei unserem Fanclub, sind aktuell Pi mal Daumen 200 Mitglieder, machen Online- und Offline-Events, versuchen die Rams-Fans hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein bisschen zu connecten, haben auch ein großes redaktionelles Angebot, sage ich mal, haben eine Homepage unter rams-germany.de, wo wir Spielvorberichte, Nachberichte schreiben, wo wir Newsartikel veröffentlichen, auch so ein bisschen Meinungsartikel, zum Beispiel eine Roster-Analyse oder eine Roster-Prediction etc. findet man da bei uns und genau, sind natürlich auch auf sozialen Medien unterwegs, hauptsächlich auf Instagram mittlerweile. Da heißen wir Rams Germany. Falls sich hier irgendwie Rams-Fans verirren, würden wir natürlich freuen, wenn ihr uns hier folgen würdet. Da halten wir auch eben immer die Leute up to date, was bei den Rams gerade so an Ergebnissen, an Verletzungen, an Trades etc. abgeht. Und haben natürlich auch einen Podcast, das Ramily Radio, wo ich ebenfalls Co-Host bin, wo wie wahrscheinlich bei euch wöchentlich Folgen rauskommen, zumindest in der Season, wo wir eben Previews machen, zusammen auch mit den gegnerischen Fanclubs natürlich, wo wir die Reviews der einzelnen Spiele hochladen und auch ab und an mal Sonderfolgen bringen, wenn zum Beispiel irgendwas Besonderes passiert ist, irgendein wichtiger Trade oder ein Spieler zurücktritt etc. Und genau, versuchen da einfach die Leute rund um zu versorgen mit Content eben über die Rams.
Ja, dann gehe ich davon aus, dass du auch die Saison der Rams bisher perfekt kennst. Und wie man so hört, habt ihr die Saison ja quasi drangegeben. Ihr wolltet Cooper Kupp traden oder so. Wie ist die Saison denn bis jetzt her? In welche Richtung geht das bei euch?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil aktuell ist es so ein bisschen ein Auf und Ab. Man steht bei 4-4 aktuell an Platz 2 der Division, sieht aktuell wieder ganz gut aus. Vor 3 Wochen war man noch bei 1-4, da, wie du schon richtig sagst, gab es diese Cooper Kupp Trade-Gerüchte, aber ich fange mal damit an, man ist vor der Saison eigentlich schon mit einer höheren Erwartung reingegangen. Man war in der Free Agency einigermaßen aggressiv, hat Jonah Jackson verpflichtet, hat Trey White verpflichtet. Da war die Marschrichtung eigentlich ganz klar. Ja, man hat es mit Stafford und Kupp, diesen, sag ich mal, McVay, mit McVays Liebling noch 2-3 Jahre, wenn es gut läuft, möchte da das Fenster natürlich ausreizen, da eben schauen, dass man nochmal einen Playoff-Push startet, vielleicht guckt, dass man nochmal irgendwie ein bisschen zur Richtung zu Super Bowl kommt, weiß man ja nie, ist ja auch in der NFL sehr schwer vorherzusagen. Und dann hatte man eben das Problem, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass wir sehr, sehr großes Pech mit Verletzungen haben. Es sind ja während der Saison jetzt unsere beiden Star-Receiver, Cooper Kupp, Puka Nacua, ausgefallen. Dann ist mit John Johnson einer unserer besten Defensive-Spieler ausgefallen. Dann mit Avia, Jackson, Dodson. Teilweise waren es 3 Starting-O-Line-Men, die man eben verloren hat. Und dementsprechend hat man nach den ersten 2 Spielen schon einen sehr, sehr dezimierten Kader gehabt. Hat dann auch einige Spiele verloren. Leider auch knapp verloren mit einem Score gegen die Vikings, gegen die Bears zum Beispiel, und hatte dann das Glück, in Anführungszeichen, dass die Bye Week schon in Woche 6 kam, wo dann eben sich die Spieler wieder ein bisschen regenerieren konnten. Dann hat man Cooper Kupp wieder bekommen, dann hat man Puka Nacua wieder bekommen und ist jetzt, sag ich mal, wieder ein bisschen auf einem aufsteigenden Ast. Man hat gegen die Raiders dann gewonnen mit 20-15, hat die Vikings überraschend, die ja auch ein sehr, sehr gutes Team sind, geschlagen mit 30-20 und hat jetzt letzte Woche gegen die Seahawks in der Division auch einen sehr, sehr knappen Sieg mit 26-20 in der Overtime angefahren. Aber man ist auf jeden Fall da wieder auf einem besseren Kurs. Aktuell 2. in der Division. Nur die Cardinals sind mit 5-4 besser. Und da kann man schon natürlich wieder ein bisschen Richtung Playoff träumen, aber in der NFL kann viel passieren. Da müssen die Rams schauen, dass sie auf jeden Fall diesen positiven Umschwung jetzt mitnehmen und da dranbleiben, weil weil da kommen auf jeden Fall noch einige Kracher und man weiß ja auch nie, wie sich die Saison in Zukunft entwickeln kann.
Ja, gut. Wie würdest du denn sagen? Was erwartest du denn jetzt von der Saison? Also, würdest du sagen, die Saison ist ein Erfolg, wenn ihr in die Playoffs kommt? Sagst du, es muss ein Playoff-Sieg her? Oder sagst du, nee, das ist ein Übergangsjahr, Playoffs sind gar nicht geplant?
Ja, also ich würde mich schon freuen, wenn wir in die Playoffs kommen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach in der NFC. Da sind ja ein paar sehr, sehr gute Teams mittlerweile unterwegs, die jetzt auch um eine Wildcard kämpfen wollen. Aber die Division ist sehr offen. Die kann man definitiv gewinnen. Die Rams sind es auch 2-1 in der Division, also haben eine komfortable Ausgangslage. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn man in die Playoffs kommt. Ich meine, einen tiefen Playoff-Run hinzulegen, da muss man ehrlich sein, ist sehr unrealistisch, weil gerade in der Defense wir ein paar Schwachstellen haben, auch noch sehr junge Spieler haben, die in Schlüsselpositionen sind. Aber mich würde es einfach freuen, wenn da das Team, gerade die junge Defense, die Playoff-Erfahrung mal sammeln kann und so ein bisschen sich auch an das Tempo in den Playoffs gewöhnen kann. Und das ist so, sage ich mal, der Best Case für mich. Wie gesagt, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Rams in Playoffs kommen, da kann viel passieren und es kann genauso gut sein, dass wir am Ende irgendwie Dritter oder Vierter in die Division werden, wie gesagt, da ist alles völlig offen, jedes Team in der Division hat Stärken, Schwächen, da ist es unmöglich, irgendwie eine Prediction aktuell abzugeben.
Gut, wie sieht's denn im Moment aktuell aus? Auf welche Spieler könnt ihr setzen, beziehungsweise auf welche Spieler könnt ihr nicht setzen?
Ja, also unser Lazarett hat sich jetzt ein bisschen gelichtet. Ein sehr, sehr schmerzhafter Ausfall wird auf jeden Fall Rob Havenstein sein, unser Right Tackle. Seit Jahren sehr, sehr solider Spieler, hat sich leider gegen die Seahawks am Knöchel verletzt, was vielleicht auch ein Matchup wäre, wo seitens der Dolphins dann interessant werden könnte. Ansonsten, ja, von den Spielern, die auf jeden Fall wieder große Leistungsträger sind, sind ganz klar Cooper Kupp, Puka Nacua. Man hat es in der Offense direkt gemerkt, als die beiden da waren, dass Stafford wieder sichere Targets hat. Gerade auch bei Third Down, die beiden sehr, sehr gut sind. Gegen Zonenverteidigung sind beide sehr stark. Die finden immer die Löcher zwischen den Zonen, haben sichere Hände, produzieren Yard after Catch und geben da der Offense ganz anderes Gesicht. Ansonsten in der Offense auf jeden Fall noch erwähnenswert ist Kyren Williams, unser Running Back. Der hat sich ja letztes Jahr so ein bisschen als Star-Running Back der Rams emerged. Hat ja eine sehr, sehr gute Saison mit über 1000 Rushing Yards. Der ist auch diese Saison wieder 600 Rushing Yards, 8 Rushing Touchdowns. Also das wäre auf jeden Fall auch einer, den man näher beobachten müsste in dem Spiel, der, wie gesagt, gerne mal für Furore sorgt am Boden. Und genau, defensiv, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist eine sehr, sehr junge Unit. Da hat sich jetzt unser First-Round-Rookie Jared Verse tatsächlich ein bisschen hervorgetan. Der kommt immer besser in die NFL. Das ist ein sehr, sehr starker Pass-Rusher. Der hat bislang schon 5 Sacks insgesamt sammeln können, hat eine sehr, sehr gute Pass-Rush-Win-Rate. Das ist so ein Power-Rusher, der spielt mit sehr, sehr viel Kraft, er gewinnt sehr, sehr viele Duelle gegen seine Gegenspieler, hat noch so ein bisschen Probleme im Tackling, ist aber auf jeden Fall jemand, auf den man aufpassen muss und auch definitiv sehr, sehr stark ist unser Second-Round-Pick, nämlich Braden Fisk, ist ein Teamkollege in Florida von Jared Verse gewesen, hat es auch schon als D-Liner 3-6, ist so ein bisschen Nachfolger in Anführungszeichen von Aaron Donald, kann man ja nicht so nennen, weil klar, Aaron Donald ist ja über allen Zweifel erhaben, aber nimmt so ein bisschen die Rolle aktuell ein und kommt eigentlich auch immer mehr ins Spiel, ist gegen den Lauf stark, ist ein guter Pass-Rusher und einer der Säulen mittlerweile schon in seiner Rookie-Saison in der D-Line der Rams.
Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, dass ihr offensiv oder defensiv stärker seid?
Ja, eigentlich hätte ich vor der Saison auf jeden Fall gesagt, dass wir offensiv stärker sind. Durch Verletzungen, ja, also natürlich die Offense ist sollte eine Stärke von uns sein, wurde jetzt mit Verletzungen immer wieder zurückgeworfen und wenn man es jetzt, sag ich mal, im Verhältnis sieht, ist natürlich die Offense eigentlich von der Qualität her immer noch besser, aber wenn man das mal mit dem, sag ich mal, Cap, der in den beiden Units liegt, gegenrechnet, also die Rams haben die günstigste Defense in der NFL, da outperformt die Defense aktuell auf jeden Fall die Erwartungen. Es ist immer noch eine mittelmäßige Defense, aber das ist auf jeden Fall mehr, als man vor der Saison auf jeden Fall erwartet hätte.
Gut, wo ist denn der Ansatzpunkt für uns Dolphins? Würdest du sagen, also ich weiß nicht, wie gut du uns kennst, wir haben eigentlich jetzt, wo Tua wieder zurück ist, ein sehr schnelles Kurzpassspiel, das sehr versatil ist, also da, wo wir sehr viele verschiedene Passempfänger haben und können aber jederzeit mit einer tiefen Bombe auf zum Beispiel Tyreek Hill oder Jalen Waddle drohen und haben als Basis das Laufspiel mit unseren schnellen Runningbacks, vor allem von Devin A-Chain und dem Hammer, wenn es drauf ankommt, mit Alec Ingold. Welche Taktik oder was davon wäre eher erfolgversprechend gegen eure Defense?
Ja, also tatsächlich würde ich da wahrscheinlich als Offensive Coordinator Sicht der Dolphins auf das Passspiel setzen. Gerade auf ein schnelles Passspiel, das den Pass Rush von den Rams ein bisschen neutralisieren kann. Nämlich, weil die Secondary der Rams leider sehr, sehr anfällig ist. Seit ein gewisser Jalen Ramsey, der euch bestimmt auch nicht unbekannt ist, leider nach Miami getradet wurde, der so ein bisschen natürlich der Anker in der Secondary war, kommt man da nicht mehr an alte Leistungen ran. Man hat da vor der Saison Trey Wright verpflichtet, der vielleicht Dolphins-Fans auch noch aus seiner Zeit in Buffalo bekannt sein sollte, hatte da sehr, sehr große Erwartungen ihn natürlich, dass er so eine Nummer 1 Cornerback-Rolle ausfüllen kann. Hat er leider nie geschafft. Er wurde jetzt da auch zu den Ravens wieder getradet für einen 7-Runden-Pick und es hat leider überhaupt nichts funktioniert und dementsprechend ist die Secondary der Rams leider eine absolute Liability. Da hat man Darius Williams vor der Saison verpflichtet, das ist ein ganz guter Cornerback und ja, ansonsten gibt's da noch Akello Witherspoon, der ist an sich auch jetzt von Leistung her größtenteils nicht schlecht, ist aber immer dafür gut, das ein oder andere Big Play zuzulassen. Generell die Secondary ist auch noch sehr jung, unerfahren. Muss leider oft mal Lehrgeld zahlen. Letzte Woche erst gegen Jason Smith und Chigba 180 Yards zugelassen. Hätten zwei Plays mit einer Strafe, wären die nicht zurückgepfiffen worden, wären das insgesamt 260 Yards geworden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, wenn ihr da eure sehr, sehr gefährlichen Receiver, muss man ja sagen, auf die Secondary ansetzt und da versucht einfach, es müssen nicht immer die tiefen Bomben sein, aber einfach im Quick-Passing-Game da geduldig das Feld über das Feld zu marschieren, in der Hoffnung, dass vielleicht einmal ein Wide Receiver seinen Gegner schlagen kann und dafür ein Big Play sorgt und halt eben vor allem der Pass-Rush der Rams nicht wirklich an Tua rankommt und da dem Game seinen Stempel nicht aufdrücken kann. Weil das war nämlich gerade sowas, was die Seahawks letzte Woche nicht so gut gemacht haben. Die haben oft versucht, tief zu gehen, oft versucht wirklich, Geno Smith in sehr, sehr tiefe Passing-Situationen zu bringen und da war dann einfach der Pass-Rush da und konnte ihm das Leben schwer machen. Und ich denke, das gilt so ein bisschen zu vermeiden für euch.
Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, ob wir eher auf die tiefen Bälle setzen sollen oder ob Intermediate, also sprich auf euer Safety, euer Linebacker-Level, da anfällig ist. Wie sieht's denn aus mit Pässen auf Running Backs? Habt ihr da Angst vor?
Ja, das kommt, können wir gleich die Überleitung zu der nächsten Schwachstelle der Rams nennen, denn unser Linebacker-Core ist leider sehr, sehr dünn besetzt und gerade die Mitte des Feldes ist in der Passverteidigung auch immer eine sehr, sehr beliebte Option von unseren Gegnern. Da hat man nämlich vor der Saison Ernest Jones, den besten Linebacker der Rams, weggetradet zu den Tennessee Titans und sein Ersatzmann, sag ich mal, mit Christian Roseboom, der ist leider einfach nicht auf dem NFL-Level. Der ist weder in der Coverage noch im Tackling oder im Run-Support sehr, sehr gut. Und von daher gerade auch Pässe auf Running Back, Tight Ends funktionieren manchmal sehr gut. Und das wäre auch so eine Option, die man da definitiv wählen könnte. Also gerade so in diesen kürzeren Distanzen sind die Rams auf jeden Fall anfällig.
Das freut mich zu hören. Sage ich ganz offen und ehrlich. Was glaubst du denn, auf welchen Spieler würdet ihr aus Rams Sicht bei uns Dolphins in der Offense besonders achten?
Ja, ich glaube, da führt kein Weg an Tyreek Hill vorbei. Der ist ja immer noch einer der besten Receiver der Liga, muss man ja ganz klar sagen. Hat ja jetzt auch mit Tua seinen Quarterback wieder, nachdem der ja auch verletzt war. Und ich denke, das wird im Gameplan auf jeden Fall eine wichtige Komponente sein, dass man da eben die Connection ein bisschen unterbindet und versucht, Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich bin da sehr skeptisch, aber das wäre so der erste Anhaltspunkt, den, glaube ich, Defensive Coordinators generell gegen euch fahren. Aber dann gibt es ja auch noch, sag ich mal, ein paar andere bei euch in der Offense, die dafür Furore sorgen können.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt, nach dem, was du geschildert hast, wahrscheinlich sogar auf Devin A-Chain gesetzt. Der natürlich sowohl mit seinen Läufen als auch mit seinem Speed 100 Scrimmage Yards relativ sicher in meinen Augen erreichen kann. Gerade bei sowas. Und dann ist er natürlich da der Spieler, der die Lücken reißt. Ich weiß nicht, wie sehr er dir was sagt. Aber auch er ist quasi in Anführungszeichen wieder zurück. Er hat aber auch schon gut gespielt, als Tua noch verletzt war. Tyreek Hill war zu dem Zeitpunkt im Schatten seiner selbst. Das muss man auch ganz klar sagen. Er ist die Saison auch nicht so stark, wie wir ihn eigentlich kennen. Und von daher wäre mein Player in der Beziehung tatsächlich Devin A-Chain. Wie sieht es denn andersrum aus? Was ist denn euer Spieler, über den das Spiel in der Offense laufen muss, eurer Meinung nach? Also klar, Matthew Stafford, in meinen Augen übrigens einer der besten Quarterbacks. Ich mag seinen Spielstil sehr. Ich bin halt kein Fan von diesen laufenden Running Backs, so nenne ich es immer. Von den Quarterbacks, die sehr viel über das Laufspiel, über das eigene Laufspiel, über Scrambling machen, das mag ich nicht so. Und Matthew Stafford hat halt einen hervorragenden Arm, kann Defenses gut lesen. Von daher, ich mag ihn tatsächlich sehr gerne. Den mal ausgenommen. Über wen muss euer Spiel in der Offense laufen?
Oder wird euer Spiel in der Offense laufen? Da führt aktuell kein Weg an Cooper Kupp vorbei, auch wenn es jetzt wahrscheinlich die langweiligste Antwort ist, die man hier geben kann. Er hat jetzt gegen die Seahawks und gegen die Vikings sehr, sehr gute Games gehabt, hat gegen die Seahawks über 100 Yards gefangen, hat bei den Vikings einen Touchdown gefangen und ist ganz klar das Lieblingstarget von Matthew Stafford. Die Connection zwischen den beiden, die ist seit Stafford eigentlich da ist, sehr, sehr gut. Wenn Cooper Kupp fit ist, hat er auch immer Elite-Wide-Receiver-Zahlen und ist einfach durch seine sicheren Hände, durch sein Route-Running eine sehr, sehr gefährliche Waffe. Und du merkst es halt. Also es ist wahrscheinlich bis auf Stafford der Spieler, den die Offense einfach braucht, um zu funktionieren. Man hat es gemerkt, als er jetzt die letzten Wochen nicht da war, da ging offensiv einfach gar nichts, weil Puka Nacua, die Nummer 2, auch ausgefallen ist. Und es wird, denke ich, wieder auch die primäre Option sein von Stafford, da Cooper Kupp möglichst wieder über 100 Yards zu servieren. Es müssen auch nicht immer die tiefen Bälle sein. Er ist ja auch gerade bei Screens mit Yard After Catch sehr gefährlich, aber es wird wieder gelten, ihn in Szene zu setzen.
Okay, und euer Laufspiel, beziehungsweise bevor ich zu eurem Laufspiel komme, nein, die andere Frage, wie ist eure O-Line denn, sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking?
Gibt's leider auf beiden Leveln ein bisschen Schwierigkeiten. Die O-Line hätte eigentlich vor der Saison so ein bisschen das Prunkstück der Rams sein sollen. Dadurch, dass man eben aber auch viele Verletzungen hatte, gab es da gerade jetzt am Anfang der Saison wirklich ja sehr, sehr viel schlechtes O-Line-Play der Rams. Es hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen stabilisiert. Wenn wir Glück haben, kriegen wir auch, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, zwei O-Liner zurück, Jonah Jackson, Steve Avia, beide Starter, beide sehr, sehr solide. Aber wenn man auch mal den Saisonverlauf bisher in Betracht sieht, war die O-Line nicht so stark. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber der Twitter-User Computer Cowboy veröffentlicht ja immer diese O-Line-Charts, wo er eben verschiedene Advanced-Metriken zusammen in ein Rating gibt und da so ein O-Line-Ranking macht. Das sind die Rams aktuell dead last. Und so schwach sehe ich sie mittlerweile nicht, aber ist auf jeden Fall ein Matchup to watch. Gerade auch, weil wir jetzt die letzten Spiele zwei Rookies in der O-Line hatten. Einmal Bo Limmer, ein 6-Runden-Pick, und Justin Dedeck, ein UDFA, die eben notgedrungen spielen mussten. Und Bo Limmer wird wahrscheinlich auch wieder spielen gegen euch und als 6-Runden-Pick. Da als 6-Runden-Rookie ist es vielleicht für einen Defensive Coordinator natürlich ein gefundenes Fressen, da zu attackieren. Da merkst du auch, dass es hier und da seitens ihm noch Rookie-Mistakes gibt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es ja das ein oder andere Missplay der O-Line geben wird.
Merkt ihr das denn mehr beim Pass-Blocking oder merkt ihr es mehr beim Run-Blocking?
Also die letzten Wochen war es tatsächlich dann eher beim Passblocking der Fall, weil gerade bei True Pass-Sets, bei Spielzügen, wo dann auf jeden Fall ein Third Down oder so ein Pass erwartbar war, hast du halt gemerkt, dass Stafford die ein oder andere Millisekunde nicht hatte, die er eigentlich zum erfolgreichen Pass gebraucht hätte, oft gesackt wurde oder einfach unter Druck werfen musste, was ja für einen Quarterback auch schon eine Beeinträchtigung ist. Im Run-Blocking haben wir immer noch das Glück, dass unser Running Back Kyren Williams nicht unbedingt auf die stärkste O-Line der Liga angewiesen ist. Er kann tatsächlich auch mit sehr, sehr dünnen Lücken viel kreieren, kann Yards After Contact kreieren. Da ist man in dem Zuge ein bisschen, ja, sag ich mal, geschützt vor schwächerem Run-Blocking. Aber wenn das Pass-Blocking nicht funktioniert, dann war bei der Offense in den letzten Wochen mächtig Sand im Getriebe. Wie gesagt, da ist es ein leichter Aufwind zu erkennen. Kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt über den weiteren Saisonverlauf die O-Line wieder besser aussah. Aber in den letzten Spielen gab es hier und da auf jeden Fall ein paar Wackler seitens der O-Line.
Das ist schön zu hören, denn unser Pass Rush ist sehr, sehr stark gebeutelt. Obwohl Chop Robinson, ich habe es vorhin erzählt, im letzten Spiel seinen ersten NFL-Sack gemacht hat, das ist unser First-Round-Pick, haben wir tatsächlich ein Problem mit Druck auf den Quarterback und er hilft eine schlechte O-Line natürlich. Allerdings sind wir hier da auch quasi eine O-Line-Selbsthilfegruppe, weil unsere O-Line ist auch, ich würde sagen, wahrscheinlich dann die zweitschlechteste, wenn ihr die schlechteste wärt. Ich würde sagen, wir streiten uns wahrscheinlich beide dann um den schlechtesten Platz. Es läuft ganz, ganz miserabel. Große Schwachstelle ist halt eben zum einen das, zum anderen, dass wir nicht in der Lage sind, gegnerische Drives zu stoppen, weil unser Pass-Rush dementsprechend nicht besonders gut funktioniert. Bei einer guten O-Line haben wir vielleicht die Chance, denn unsere Secondary ist noch vergleichsweise gut. Ich hoffe also auf Coverage-Sacks. Wie wollt ihr denn gegen uns spielen? Letztendlich.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ja, offensiv wird, also McVay, der will ja viel laufen. Er möchte über den Boden Gefahr ausstrahlen. Und ich denke, da wird der erste Gameplan wieder hingehen, dass man versucht, Kyren Williams zu füttern. Gleichzeitig willst du einfach Cooper Kupp und Puka Nacua auf kürzeren und mittleren Distanzen in Szene bringen, dass du da einfach konstant das Feld runterlaufen kannst. Das hat gegen die Vikings gut funktioniert, gegen die Seahawks so semi. Da wurden viele Drives sehr, sehr früh schon seitens der Seahawks-Defense beendet, weil man einfach die sicheren Plays nicht funktioniert haben. Und wenn man dann Big Play hatte, dann, also wenn man dann Drive erfolgreich beenden konnte, dann waren es durch einzelne Big Plays. Und ich denke, das wird McVay wieder ansetzen, dass er die beiden Receiver füttert, dass das Laufspiel funktioniert. Also dass man dann doch erstmal versucht, auf Läufe kurze mittlere Distanzen zu setzen und dann hofft, dass sich dadurch, wenn die Defense vielleicht die Box ein bisschen voller steht, sich ein Big Play für Stafford eröffnet. Ich meine, du hast es ja gesagt, er hat einen Arm, er kann gegnerische Defenses gut lesen. Er ist einer der Gründe, warum die Rams jetzt überhaupt 4 Siege haben. Hätten wir einen schlechteren Quarterback, wären wir jetzt vielleicht bei 1-3 Siegen. Von daher wird auch wieder viel in seiner Hand liegen. Und da denke ich, dass offensiv definitiv die Reise in die Richtung geht. Und seitens der Defense, du hast es ja vorhin schon erwähnt, eure O-Line ist ein bisschen wackelig. Und ich glaube, da wird alles daran gesetzt werden, dass man eben Tour gar nicht irgendwie in eine komfortable Situation bringt, dass die D-Liner versuchen, ihr Matchup zu gewinnen, dass man auch möglichst 4 Mine-Rush dominieren kann. Da muss man auch sagen, dass die Rams D-Line bis jetzt sehr, sehr überzeugt hat und zu den Stärken der Defense gehört haben. Das hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht, gerade weil jetzt auch Aaron Donald fehlt. Aber da wird es auf jeden Fall wichtig sein, weil ich glaube nicht, dass unsere Secondary und unsere Linebacker eure Waffen in der Offense über ein ganzes Spiel lang bändigen können. Und wenn wir da einfach defensiv einen Akzent setzen wollen, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach im Pass-Rush da sind, dass wir Tour unter Druck setzen, versuchen oft zu sacken. Hat gegen Geno Smith auch sehr, sehr gut funktioniert. Da wurden insgesamt 7 Sacks eingefahren und das war dann auch die einzige Möglichkeit, wie man das Secondary dann quasi in Szene setzen konnte. Man hat da ja auch 3 Interceptions gefangen, aber diese Interceptions waren eigentlich alle das Produkt dadurch, dass eben Geno Smith entweder under pressure war oder sogar von einem D-Liner am Wurf quasi schon, der Wurf vom D-Liner so arg beeinträchtigt wurde, dass man da eben als Safety, als Cornerback ein einfaches Spiel hatte.
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, Druck ist gegen uns immer natürlich probates Mittel. Nichtsdestotrotz, unsere Basis wird das Laufspiel sein. Ich glaube, da werden wir versuchen, konstant Yards zu machen, auch über das Kurzpassspiel auf unsere Running Backs. Und dann halt eben bei Gelegenheit die tiefe Bombe einstreuen. Beziehungsweise wir arbeiten ja auch viel mit Yards After Catch, das heißt Tyreek Hill, Jalen Waddle, unsere schnellen Receiver in den Raum zu bringen, damit sie ihren Speed ausnutzen können. Und so halt eben die Drives am Leben erhalten und halt eben nah ans Feld bringen. Und defensiv, ja, auch da, wir müssen auf Coverage-Sacks setzen. Das heißt, Bend, Don't Break spielen. Wir lassen euch durchaus so 3 Yards per Play machen. Aber dann muss die Defense halt eben halten. Klar, wenn ihr im 4. Down dann auch wieder 3 Yards macht, dann habt ihr das 1st Down. Das wird euch aber nicht jedes Mal gelingen. Ich glaube nicht, dass wir über den Druck auf den Quarterback, klar müssen wir auch Druck erzeugen, aber dass wir durch den individuellen Pass-Rush, durch den Four-Man-Rush genug Druck zu erzeugen, um die Offense ins Stocken zu bringen, das schaffen wir nur über die Coverage. Und das wird dementsprechend, da hoffe ich, dass Anthony Weaver einen dementsprechenden Gameplan herauszaubert, offensiv, wie in letzter Zeit so oft, die Basis das Laufspiel. Ich glaube, da haben wir über das Spiel schon ziemlich viel geredet, aber ich habe dich ja jetzt so ein bisschen über die Rams ausgefragt. Hast du denn Fragen an uns?
Ja, was mich tatsächlich... Heute
alleine, Plurales Majestatis, an uns. Uns, Micho den Großen, alleiniger Redner im Dolphins-Drive. Nein, danke. Ja, an mich.
Bestimmt auch ein Thema, das euch als Fans ja sehr beschäftigt hat, die Verletzung von Tua Tagovailoa. Was würdet ihr sagen, wo steht Tua aktuell in seiner Entwicklung? Was bringt er eurem Spiel mit? Weil man hat ja doch ein anderes Gesicht jetzt gesehen von der Offense, jetzt wo er wieder da ist. Klar, habt ihr es 2-mal knapp verloren, aber gegen auch sehr, sehr starke Teams, wo die Cardinals, sage ich schon, die Dolphins absolut in Game waren. Was würdet ihr sagen, was ist der Tuas Anteil dran?
Ein hoher Anteil. Also, ihr kennt das vielleicht ein bisschen aus von der Geschichte mit Jared Goff. Tua hat seine Berechtigung. Tua hat seine Stärken, Tua hat seine Schwächen. Brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das wissen alle. Und ich gebe zu, dass ich diesbezüglich kein großer Tua-Fan bin. Ich glaube, dass Tua ein One-Read-Quarterback ist oder ein Quarterback, der sehr davon lebt, dass er halt eben einen schnellen Release hat und Pre-Snap sehr schnell weiß, wie sich das Play entwickelt. Aber out of structure kann er nicht gut kreieren. Das funktioniert nicht gut. Er wird hektisch dann spät im Down, oft gerne hektisch. Und wirft dann Bälle, die er nicht werfen durfte, trifft schlechte Entscheidungen und hat dementsprechend dann auch nicht den Arm, um urplötzlich komplett anders zu reagieren. Und er hat auch nicht die Physis, um in der NFL zu laufen. Das sah im College noch anders aus, aber um in der NFL ein guter Scrambling-Quarterback zu sein. So, das heißt, Tua hat seine Limitationen. Das muss man ganz klar sagen, die bringt er im Spiel. Und die limitieren auch die Offense zu einem gewissen Maße. Auf der anderen Seite hat Tua eine Sache, die auch ein Tom Brady zum Beispiel hatte. Er lässt eine O-Line gut aussehen. Durch seinen schnellen Release, seine hohe Antizipation, ich würde sagen, auf der kurzen Entfernung bis Intermediate, also so von, ich sag jetzt mal tatsächlich Line of Scrimmage bis hin 5, 6, 7 Yards, dürfte er so ziemlich der genaueste Quarterback der NFL sein, mit einer Geschwindigkeit nach dem Snap den Ball loszuwerden, die an Präkognition grenzt. Und darum wird das Gameplay und muss das Gameplay drumherum aufgebaut werden. Den Fehler, den wir halt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wenn die O-Line so gut aussieht, dann brauchen wir in die O-Line nichts mehr investieren. Und dadurch haben wir halt eine komplett schwache O-Line, die im Prinzip Tuas Schwächen noch stärker unterstreicht, weil Tua einfach noch weniger Zeit hat und noch hektischer reagiert, sobald er Druck bekommt. Ich mag sein Pocket-Verhalten noch nicht besonders. Auf der anderen Seite ist es aber so, da Tua Stärken gleichen die O-Line komplett aus. Das heißt, dass im Grunde genommen brauchst du, wenn Tua seine Stärken ausspielen kann, gar keine gute O-Line. Du brauchst die gute O-Line oder sogar eine deutlich bessere O-Line als gut, eigentlich erst dann, wenn Tua seine Stärken nicht ausspielen kann. Und das muss im Grunde genommen auch das Ziel immer der Gegner sein, Tua die schnellen Pässe wegzunehmen, weil Tua dann Schwierigkeiten kriegt und dann schlägt natürlich unsere schlechte O-Line voll zu Buche. Wir haben Tua einen teuren Vertrag gegeben. Ich persönlich glaube nicht, dass da von Tua jetzt noch eine große Weiterentwicklung kommt. Ich glaube, wir wissen, was wir an Tua haben. Und viel mehr wird da weder im Positiven noch im Negativen kommen. Es gibt einige bei uns, die sehr zufrieden damit sind und sagen, der Vertrag ist quasi ein Schnäppchen. Es gibt wiederum andere, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man so einem Quarterback mit diesen Limitationen nur so viel zahlen? Tatsache ist, seine Verletzung hat uns ziemlich das Knick gebrochen. Das war nicht zu ersetzen, gerade mit der O-Line nicht. Und wir sind eigentlich in unserem letzten All-In-Jahr. Und die Frage muss wirklich sein, schaffen wir ein Rebuild mit einem Quarterback mit der Limitation von Tua? So ähnlich habt ihr ja auch gestanden, als ihr damals für Stafford getradet habt. Sehe ich das richtig?
Ja, tatsächlich kommen bei mir auch sehr, sehr starke Parallelen wieder hoch. Gab bei uns im Fanlager die gleiche Diskussion und Jared Goff, ist er jetzt gut genug? Kann er die Rams zum Titel führen? Er hat ja ähnliche Limitationen wie Tua, auch einen sehr, sehr schnellen Release. Hat, wenn er seine ersten ein, zwei Reads offen hatte, den Ball gut verteilt, ist da gut übers Feld marschiert. Aber sobald er halt selber ein bisschen mehr machen musste, mehr Out of Structure spielen musste, mal in dritten, in vierten Read ging, vielleicht auch Druck hatte von der D-Line, kam da nichts mehr. Und dann hat man ja mit Stafford einen Quarterback bekommen, der da eben ja seine Stärken drin hat und als reiner Quarterback natürlich immer noch besser ist als Goff. Wobei die Stats ja natürlich momentan ein anderes Bild sprechen, aber da muss man ja mehrere Faktoren mit einbeziehen als jetzt wirklich nur die Total Stats, ist ja gar keine Frage. Und da hat man ja deutlich gesehen, dass es dann mit einem Quarterback wie Stafford auch dann zu einem Super Bowl gereicht hat, was mit Goff wahrscheinlich nicht so möglich gewesen wäre. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, dass ihr da jetzt an einem ähnlichen Punkt steht, wie wir damals 2021 standen, wo man eigentlich auch gesagt hat, du hast ein richtig gutes Team, das aber von Goff halt so ein bisschen zurückgehalten wird und die Rams da dann auch schonungslos waren, was der Trade anging, wenn man da ja wirklich auf so ein kurzes Titelfenster gesetzt hat und da ja viel für gezahlt hat, um da einmal Goff loszuwerden und einen Stafford zu bekommen.
Ja, das Problem ist halt, ich sehe unser Titelfenster tatsächlich zugegangen, nicht nur wegen der Limitation von Tua, sondern halt eben auch wegen der O-Line und weil die Spieler halt auch nicht besser oder ja, sie werden in der Regel nicht mehr besser. Das heißt, dann haben wir mit Verletzungen zu kämpfen. Ich habe im letzten Jahr schon unser Titelfenster zum Ende der Saison zugehen sehen. Jetzt haben einige gesagt, dieses Jahr ist es noch offen. Ich sehe spätestens jetzt zu. Und die Frage ist wirklich, Stand jetzt hätten wir auch einen Top-8-Draft-Pick. Ich habe es gerade eben schon in der Preview gesagt. Und die Frage ist, muss der Blick jetzt nicht eher auf die nächsten Jahre gehen, als auf diese Saison, wo die Playoffs eigentlich quasi schon weg sind?
Er ist natürlich auch absolut bitter, wenn sich der Starting Quarterback länger verletzt. Ich glaube, das könnte ja kein Team irgendwie kompensieren.
Ja, Starting Quarterback, ne? Wenn du bedenkst, dass mit was wir dann so gehabt haben, wir haben einen Bradley Chubb, den wir kurz vor Ende der letzten Saison mit einer schweren Verletzung verloren haben. Dann bekommen wir nach einer schweren Verletzung zu Beginn der Saison Jalen Phillips zurück, um ihn zurückzuführen, der jetzt auch out for season ist. Das heißt, unser Pass Rush fehlt. Und wir hatten genau für diesen Fall Shaq Barrett geholt, der noch bevor er einen Snap für uns gespielt hat, retired hat. So, dann unser GM hat keinen guten Job in dem Bereich gemacht. So, es muss jetzt tatsächlich ein First-Round-Pick, der ein hohes Ceiling hat, aber halt eben eine geringe Baseline, muss eben den Pass-Rush mit Chop Robinson jetzt alleine stemmen. Und das ist eigentlich auch zu viel verlangt. Und das ist so der nächste Punkt, vor dem wir halt eben stehen. Neben der schwachen O-Line haben wir jetzt gerade keinen Pass-Rush, dann hat sich unser Starting-Quarterback noch verletzt. Ja, so. Und ich glaube, das ist eine Erklärung, die man durchaus auch als Dolphins-Fans akzeptieren kann, die nicht als Ausrede gelten muss. Auf der anderen Seite haben wir uns dann zum Teil aber auch nach den Verletzungen wirklich miserabel präsentiert. Das muss man ganz klar sagen. Hast du noch weitere Fragen an mich
oder an die Dolphins? Vielleicht noch ein anderes Thema. Ich interessiere mich ja auch immer für ein paar Ex-Spieler von uns. Einmal, ich glaube, Jalen Ramsey wird wahrscheinlich weiterhin wie Jalen Ramsey spielen, als Nummer One Cornerback immer sehr, sehr dominant zu sein. OBJ hat sich ja auch bei euch verirrt, war ja bislang noch nicht so ein Faktor. Was meinst du, kommt der noch irgendwann mal rein? Der hat ja auch mal ein Gastspiel bei uns gehabt, das ja nicht ganz so unerfolgreich war.
Ja, also erstmal Jalen Ramsey. Jalen Ramsey ist ein guter Cornerback, der hatte auch seine Verletzung. Die hatte er im Jahr vorher, das muss man auch ganz klar sagen. Das war auch sehr bitter für uns. Er spielt gut, er spielt wie Jalen Ramsey. Er wird irgendwann auch in die Jahre kommen. Ich bin auch der Meinung, wir haben ihn jetzt teuer verlängert, dass die Verlängerung nicht unbedingt sinnvoll war. Aber gut, er bringt nach wie vor seine Leistung. OBJ sollte eigentlich unser Receiver Nummer 3 sein und hat, wie alle anderen, er war zuerst verletzt, das war Punkt 1, und hat dann halt ein paar Drops gehabt und hat auch unter dem Quarterback-Play gelitten. Jetzt im letzten Spiel hat er immerhin 3 Targets, 3 Catches gehabt. Es waren nur 15 Yards, aber nochmal, er soll Nummer 3 Receiver sein. Das heißt, wenn ihr es wirklich schafft, Waddle und Hill komplett abzudecken, müssen eigentlich Räume für einen Spieler wie OBJ frei sein. Und ich erwarte von ihm nicht regelmäßig 100-Yard-Spiele oder sowas und weiß Gott, wie viele Touchdowns. Aber es reicht ja schon, wenn es heißt, Hill und Waddle sind gedeckt und er schafft und er fängt einen Catch, er macht einen Catch für 4 Yards und holt damit einen First Down. Macht er das 3 oder 4 Mal pro Spiel, bin ich glücklich. Dann hat er genau die Rolle erfüllt. Wir zahlen ihm zwar viel dafür, aber das ist genau die Rolle. Die Frage ist, hätte man ihm so viel zahlen müssen, hat uns das wirklich so viel weitergebracht? Und jetzt mit der Tourverletzung muss man natürlich sagen, es hat uns nicht wirklich was gebracht. Das ist eine Investition, die hätte sich lohnen können, geht jetzt aber ins Nichts. Leider.
Ja gut, seine letzte 1000-Yard-Saison ist ja auch schon eine Weile her, aber ich glaube, so ein Spieler mit seinen Qualitäten, seiner Erfahrung kann auf jeden Fall einer Offense helfen. Bin ich mal gespannt, ob er dagegen seine Ex-Kollegen irgendwie noch den einen oder anderen Trick auspacken kann. Und wäre natürlich Worst Case für uns, wenn er natürlich absolut gegen uns dann sein Comeback hat, aber auszuschließen ist es ja trotzdem nicht, wenn er auch die Defense vielleicht noch ein bisschen kennt und das Personal beziehungsweise da weiß, wie er wen so attackieren muss. Es ist ja auch vorstellbar, dass so ein Spieler dann gegen sein Ex-Team nochmal ein A-Game hat.
Schön wär's. Gebrauchen könnten wir's. Ja, gibt's noch weiteres?
Ich glaube von meiner Seite aus gerade nicht. Nee, ich denke, wir können in der Agenda fortfahren.
Dann hätte ich eine Frage an dich. Und zwar, welchen Spieler der Miami Dolphins hättest du denn gerne im Roster der Rams?
Also ich denke, ihr werdet es sehr oft hören, aber für mich führt da wieder kein Weg an Tyreek Hill vorbei. Einfach aus dem Grund, dass er neben Puka Nacua und Cooper Kupp auch nochmal so eine Option wäre, die im tiefen Passing-Game für viel Schaden sorgen kann. Wir dann quasi 3 Receiver hätten, die auf allen Ebenen des Feldes gegnerische Defenses attackieren könnten und unsere Offense dadurch einfach, glaube ich, ein sehr, sehr starker Juggernaut werden könnte, welche man, sag ich mal, in der Form nur sehr, sehr schwer stoppen kann.
Ja, das ist eine Wahl, die hat man letzte Saison öfter gehört als diese Saison. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen vor dem Hintergrund. Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe mir mal angeguckt, tatsächlich, wer von euch am besten gegradet war, so im Laufe der Saison. Und da ist ein Spieler mir hervorgestoßen, was ich sehr praktisch finde, weil ich glaube, den können wir gebrauchen. Safety John Johnson. Der hat, soweit ich weiß, bis in den Oktober rein ein Passer-Rating in Coverage von 52,1 erlaubt. Und ich glaube, dass das perfekt wäre, um unsere Secondary insoweit zu verstärken und damit unseren Pass-Rush zu entlasten. Deswegen würde ich mich für John Johnson entscheiden. Was kannst du mir zu dem Spieler sagen?
Ja, ist tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Johnson war ja ist schon seit 2017, wurde 2017 von Rams gedraftet, hat da seine 4 Rookie-Jahre gespielt im Rookie-Contract, wurde dann nicht abgegeben, aber wurde nicht verlängert, war bei den Browns dann 2 Jahre und kam dann wieder zu den Rams zurück und hat mich auch sehr gefreut, weil John Johnson ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr erfahrener Safety. Der hat eine sehr, sehr gute Spielintelligenz. Intelligenz, ist auch von der Secondary auf jeden Fall der beste Tackler, ist auch im Run-Support definitiv nicht schlecht, aktuell, aber leider auf IR, hast du bestimmt gesehen, ist verletzt, fehlt uns auch in der Secondary sehr arg, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Spieler, von dem ich damals nicht gedacht hätte, als die Rams ihn zurückgeholt haben, dass er nochmal in diese Rolle reinkommt und dass er da wirklich auch nochmal ein Starting-Spieler ist in der Führungsrolle, aber ja, ist natürlich jetzt sehr, sehr schade für uns, dass wir nicht auf seine Dienste aktuell zurückgreifen können.
Gut, also das finde ich schon mal schön, dass meine Wahl Anklang findet. Jetzt wird das Spiel ja relativ eng gehandelt. Ihr seid zu Hause ein Punktefavorit. Normalerweise kriegt das Heimteam 3 Punkte Vorsprung. Das heißt, rein theoretisch wärt ihr ohne den Heimvorteil, wären wir 2 Punkte Favorit. Ich glaube, viel enger kann es ein Spiel gar nicht geben. Das Over-Under liegt bei 50,5. Dann sag mir doch mal, glaubst du, dass die Punkte über oder unter 50,5 liegen? Und wie ist der Spread und warum?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir ein Over kriegen, weil beide Defenses, so wie ich das rausgehört habe, doch das ein oder andere Mal für ein Big Play gut sind und dadurch auch 2 Offenses, die ja sehr viele Starspieler hat, wirklich auch das ein oder andere Mal geschlagen werden defensiv. Davon gehe ich einfach mal aus, dass es ein Spiel gibt, wo wir einige Touchdowns sehen werden, einige Punkte und ich gehe da völlig mit, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird. Ich denke, das sind beides Teams, die klare Stärken haben, aber auch hier und da ein paar Schwächen, wo man eben, wie wir es ja vorhin schon rausgearbeitet haben, die beiden Mannschaften attackieren kann. Aber als Rams-Fan muss ich natürlich für die Rams tippen. Da würde ich mich ja sehr, sehr unglaublich machen, wenn ich hier gegen die Rams tippe. Und ich denke, das ist auch ein Spiel, wo es realistisch wäre, dass die Rams es ganz knapp gewinnen könnten. Ich sag einfach mal, dass wir da mit einem Field Goal am Ende, sage ich mal, das Spiel für uns entscheiden können mit 3 Punkten. Aber wie gesagt, wird ein enges Game, kann in beide Richtungen ausgehen und ich bin gespannt.
Das fände ich äußerst bitter, weil das wäre dann das 3. Mal in Folge. Am besten, dass wir noch mit einem Walk-Off-Field Goal verlieren. Das wäre dann wirklich das 3. Mal in Folge. Das muss ich nicht unbedingt haben. Ich gebe dir aber recht, ich glaube tatsächlich genau aus den Gründen, die du genannt hast, auch, dass wir beim Over sind, über 50,5 Punkte. Wir werden relativ viele Punkte sehen. Normalerweise würde ich sagen, ich bin skeptisch, aber tu es jetzt wieder da. Das letzte Spiel hat gut geklappt. Ich habe den Glauben wiederbekommen, auch an Mike McDaniel ein bisschen wiederbekommen, der durchaus auch seine Schwächen hatte. Von daher glaube ich, dass wir die Uhr kontrollieren können. Gerade mit unserem Laufspiel. Das bringt uns dazu, das wird bis zum Schluss eine enge Kiste. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit 6 Punkten gewinnen. Mit 6 Punkten. Einfach aus dem Grund, weil wir die Uhr kontrollieren können. Jason Sanders hat sich auch gefangen. Wir werden also auch Field Goals aus weiteren Entfernungen schaffen und sind dann in der Lage, dementsprechend irgendwann mal einen Stop hinzulegen. Und das wird reichen.
Dann bin ich mal gespannt, wer von uns am Ende recht hat.
So, morgen ist der Tilo bei euch, richtig? Der kommt ja zu euch, glaube ich, als Gast. Das heißt, kann man euch überall bei Spotify hören, nehme ich an, und bei sonstigen überall, wo man Podcasts hört?
Genau, Spotify, Apple, mittlerweile auch YouTube, also beim Podcast-Anbieter seiner Wahl kann man uns verfolgen.
Ja, das haben wir leider mit YouTube im Moment eingestellt, weil wir es zeitlich einfach nicht schaffen, weil es ja doch immer noch ein paar Minuten kostet.
Ja, tatsächlich gibt es da so eine Funktion, dass man quasi die Spotify-Folgen automatisiert auf YouTube hochlädt. Das haben wir auch vor ein paar Tagen erst entdeckt. Da wird dann einfach ein Video generiert, welches das Titelbild vom Podcast hat und eben die Audiospur dann im Podcast runterlegt.
Okay, da unterhalten wir uns gleich offscreen noch mal einen Moment drüber. Aber hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Ich bedanke mich, dass freue mich auf das Spiel. Wird ja wieder ein sehr, sehr spätes Unterfangen für uns deutsche Zuschauer. Ja. Von euch werden ja wahrscheinlich auch die meisten dann wach bleiben, oder? Und sich das Spektakel live anschauen.
Ich gehe davon aus, ja. Oder aber tatsächlich im Re-Live und sich irgendwie versuchen, nicht spoilern zu lassen.
Ja, das klappt ja mal mehr, mal weniger gut. Aber ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was uns dann erwartet gegen euch.
Gut, dann mache ich auch den Deckel drauf. Danke, dass du da warst. Und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als stay tuned und find's up.